Nachrichten von SRF um 8 mit Roger Brändlin. In der Arbeitswelt lassen sich immer mehr Angestellte wegen psychischer Probleme krankschreiben. Das zumindest stellen die Behörden im Kanton Zürich fest. Dadurch würden der Zürcher Wirtschaft Kosten von über 2 Milliarden Franken im Jahr entstehen. Die Zürcher Regierung hat nun ein Projekt vorgestellt, bei dem die Arbeitsinspektorate bei ihren Betriebskontrollen mehr auf die psychische Gesundheit der Angestellten achten sollen. Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh übte bei der Präsentation Kritik am Bund. Die Vorgaben aus Bern, was Arbeitsinspektorate kontrollieren müssten, entsprechen nicht mehr der heutigen Arbeitsrealität. Die FDP-Politikerin fordert, dass die Vorgaben und damit auch die Finanzierung angepasst würden. Bisher konzentrieren sich die Kontrollen der Arbeitsinspektorate darauf, ob die Arbeitszeiten eingehalten werden, ob die Unfallverhütung genügt oder dass es keine Schwarzarbeit gibt. Im Walliser Lötschental ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Am kleinen Nesthorn oberhalb des verschütteten Dorfes Platten ist es auch heute zu kleineren Felsabbrüchen gekommen. Räumungsarbeiten seien deshalb aus Sicherheitsgründen weiterhin nicht möglich, teilt der Führungsstab mit. Der Wasserstand des gestauten Sees hinter dem Schuttkegel habe sich mittlerweile aber eingepegelt. Die Lonza fließe in erwartetem Maße ab. Der ukrainische Geheimdienst hat einen Anschlag auf die Kertschbrücke verübt. Das ist die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Die Brücke sei beschädigt und einsturzgefährdet, meldet der ukrainische Geheimdienst. Von russischer Seite wurde der Anschlag nicht bestätigt. Die Kertschbrücke wurde am Morgen aber für etwa 3 Stunden gesperrt, dann wieder geöffnet und später wieder gesperrt. Ohne Angaben von Gründen. In Frankreich gibt es ab morgen kaum noch Porno im Internet. Ein großer Betreiber von mehreren großen Pornoseiten hat angekündigt, vorübergehend keine Inhalte mehr zu zeigen. Dies als Protest gegen eine Jugendschutzregel der französischen Regierung. Nach der neuen Vorschrift müssen die Betreiber das Alter ihrer Kunden überprüfen. Das wollen diese aber nicht. Laut den französischen Behörden besuchen mehr als 2 Millionen Jugendliche unter 18 mindestens einmal im Monat Pornoseiten. Sie machen damit 12% der Nutzerinnen und Nutzer aus. Das Wetter, es geht mit Gewittern weiter, am Abend und auch morgen wieder. Im Osten werden morgen Nachmittag Hagel und Sturmböen erwartet. Davor ist es nur zum Teil nass, mit Föhn in den Alpen und sonnigen Phasen sogar am Vormittag noch im Osten. Die Temperatur um 22 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Jan Grübler.
SRF Sport.
Mit Fußball. Die Schweizer Fußballerinnen spielen heute nämlich in der Nations League gegen Norwegen. Mein Name ist Lionel Mattmüller. Am Freitag hat die Schweiz gegen Frankreich nicht überzeugt in der Nations League und gerade mit 0-4 verloren. Daniel Spichtig, jetzt gibt es im Vergleich zu diesem Match 3 Änderungen in der Startelf heute. Aber im Goal gibt es keine so Änderung, Daniel. Für mich eher überraschend.
Ja, für mich auch. Wie schon gegen Frankreich am Freitag steht wieder das Nummer 2 im Gold, Livia Peng, und nicht die eigentliche Nummer 1, Delvira Herzog. Das ist eben sehr überraschend, weil die Goalie-Trainerin von der Schweiz, Nadine Angerer, sie hat am Freitag nach dem Match wortwörtlich gesagt, das war nur eine einmalige Sache, jetzt erstmals. Jetzt ist es also doch anders. Heute hat die Trainerin Pia Sundhage gesagt, Livia Peng käme noch mal eine Chance rüber. Eine Chance, nachdem sie am Freitag ein 0-1 gegen Frankreich auf ihre Kappe musste nehmen, weil sie dort einen grossen Patzer hatte. Patzer und Fehler, das wollen die Schweizerinnen heute nicht mehr. Dafür wollen sie aggressiver spielen als am Freitag. Die Schweizerinnen, die müssen heute aggressiver spielen, müssen Feuer reinbringen. Sie müssen nämlich gewinnen, sonst steigen sie in der Nations League aus der höchsten Liga ab. Und das wäre alles andere als optimal für die WM-Qualifikation 2027. Es sind auf 3,5 Minuten gespielt. Am Anfang haben die Schweizerinnen gerade den Ball recht unter Kontrolle gehabt. Das ist so mal sehr positiv im Vergleich zum Freitag, wo die Schweizerinnen fast nie den Ball hatten. Also so kann es weitergehen. Goalchancen hat es aber noch keine gegeben. Es steht im Stade Tourbillon immer nur 0-0.
Auf SRF 2 kann man
ja, wobei, jetzt muss ich gerade noch mal reinreden. Wenn ich noch aufgeschaltet bin, in dem Moment, wo ich das sage, keine Goalchance, hat es gerade einen Querpass gegeben auf 16er Höhe zu einer Norwegerin und die hat können abziehen, ist ungestört gewesen und die Schweizer Frau im Gold, Livia Peng, hat keine Chance gehabt. Darum sind da die Schweizerinnen schon 0-1 im Rückstand. Ich habe sie zu früh gelobt, dass sie da den Ball unter Kontrolle gehabt haben. Zuteilung hat überhaupt nicht gestimmt in der Abwehr. Eben eine komplett allein gestanden. Die hat das gerade genutzt und die Norwegerinnen in Führung gebracht.
Also für einen Schweizer Goal hätten die jetzt lieber wieder aufgeschaltet, aber wir nehmen auch das der Aktualität
halber. Hoffentlich
das nächste Mal. Auf SRF2 kann man den Match live schauen. Daniel Spichtig meldet sich auf SRF1 nach den 9 Nachrichten wieder und auf SRF3 etwa in einer halben Stunde.
SRF Verkehrsinfo von 20.05 Uhr. Ein Hinweis für die Nord-Süd-Achse. Der Gotthardtunnel ist in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten in der Nacht von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Der Schwerverkehr wird in den Warteräumen angehalten. Der nur normale Verkehr wird über den Pass umgeleitet.
SRF 1. Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Und heute überrascht das Buchzeichen mit einer Spezialausgabe. Sie hören die Sendung, die letzten Sonntag an der Solothurner Literatur aufgezeichnet worden ist. Gäste bei der Britta Spichiger sind der Autor Peter Stamm und die Autorin Eva Rottmann gewesen. Im Gepäck ihre beiden neuen Kinder- bzw. Jugendbücher.
Otto von Irgendwas und Fucking Fucking Schön, so heissen die neuesten Kinder- bzw. Jugendbücher von meinen beiden heutigen Gästen. Herzlich willkommen, Peter Stamm und Eva Rottmann. Schön seid ihr da. Herzlich willkommen auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das heutige Buchzeichen, ihr habt es gehört, findet statt vor Publikum. Wir sind hier an den Solothurner Literaturtag in der Cantina del Vino und es freut uns sehr, dass so viele interessierte Gäste hierher gekommen sind. In der nächsten rund halben Stunde reden wir über das Schreiben von Kinder- und Jugendliteratur. Wie macht man das überhaupt? Wie findet man Zugang zu Themen, die junge Menschen interessieren? Und was interessiert auf der anderen Seite renommierte und vielseitige Literaturschaffende am Schreiben von Kinder- und Jugendliteratur? Diese Fragen werden wir in der rund nächsten halben Stunde beantworten. Spulen wir aber zuerst Zeit um ein paar Jahrzehnte zurück. Eva Rottmann, nehmen wir an, ihr seid ein Primarschulkind. Habt ihr denn gern gelesen?
Ja, ich habe wahnsinnig viel gelesen als Kind. Also ständig. Und also daheim im Bett. Ich erinnere mich an so Schulwege, wo ich besonders spannende Bücher so im Laufen gelesen habe. Mhm. Und ja, also ja, alles, was ich so bekommen habe, habe ich gelesen. Und dann hat es so den Leseknick gegeben. Das ist, glaube ich, wirklich ein Wort, das dann so dich befällt, wenn du so 13, 14 bist und ja, mit anderen Sachen plötzlich beschäftigt. Und dann habe ich wirklich fast nichts mehr gelesen. Und dann bin ich wieder eingestiegen mit Hermann Hesse und so. Also ich habe gar nicht so viel Jugendliteratur, also wo Geschichten erzählen aus der Perspektive von Jugendlichen, ja, sondern mehr Kinderbücher, sehr viele Kinderbücher, Merli, Astrid Lindgren so habe ich geliebt.
Kästner,
ja,
Lindgren.
Genau. Mhm. Roald Dahl, so Zeugs, ja.
Ist das bei euch gewesen, Peter Schnamm?
Ich habe es vergessen, aber ich habe auch im Laufen gelesen zum Teil. Es ist wirklich, ist ein kleiner Dorf gewesen, das ist schon gegangen. Ja, ich hatte den Leseknick nicht gehabt. Ich habe einfach immer weiter gelesen. Ja, ich habe auch sehr viel gelesen. Und irgendwann ist man dann von Kindern, es hat früher auch gar nicht so viel Jugendliteratur gegeben. Man ist dann irgendwann von den Kinderbüchern direkt zur Erwachsenenliteratur gegangen. Und hat dann angefangen halt vielleicht eben Hesse oder Edgar Allan Poe oder so. Ja, aber eigentlich, ja, immer viel.
Sind das auch Bücher, die ihr zum Teil heute noch vornehmt? Wo man es vielleicht so entweder in Erinnerungen schwelgt oder wo man jetzt eben, wenn man es aus einer anderen Perspektive als Autorin oder Autor anschaut, vielleicht auch zur Inspiration wieder vornimmt?
Ja, also ich schaue schon einmal wieder in so alte, ja, ich finde das recht schön, ja, sich erinnern. Und natürlich auch mit den Kindern, ich habe auch zwei Kinder, dann sind so, das auch wieder vorlesen, das ist natürlich dann auch toll gewesen, so die Sachen, wo, weil ich hatte die Leseerfahrung als Kind, also ich habe, glaube als Erwachsene nie mehr so intensiv gelesen. Also ich bin wirklich dort drin gewesen. Ich weiß noch, also ich habe sehr viel Astrid Lindgren gelesen, man kann sie auch sehr kritisch sehen und ich sehe auch vieles kritisch mittlerweile, was sie geschrieben hat, Takatuka, ja, also ja, aber trotzdem so die Brüder Löwenherz zum Beispiel, das habe ich, ich weiß nicht, wie oft gelesen. 8, 9, 10 Mal, ich weiß nicht mehr. Und ich bin wirklich so verliebt gsi in der Jonathan Löwenherz. Und das ist alles so intensiv gsi.
Aber was ist das, dass das so intensiv ist?
Ich weiß nicht. Vielleicht sind viele Erfahrungen als Kind und Jugendliche intensiver. Es ist jetzt eine steile These, aber es passiert halt ganz viel zum ersten Mal oder du hörst es zum ersten Mal und es fährt irgendwie ein. Also ja, es gibt jetzt heute auch noch Bücher, die mich so ganz fest reinnehmen. Und ja, aber die Bücher von damals, das habe ich habe die nie vergessen. Das ist so gespeichert. Und darum ja, es ist schön, das wieder vorzunehmen. Und
habt ihr das auch so in Erinnerung, Peter?
Ich habe es einfach meinen Kind dem Fall gelesen und hat dort die Bücher dann wieder entdeckt. Aber das mit dem intensiven Lesen kenne ich schon auch. Aber es hat auch damit zu tun, wenn man selber schreibt, wird der Geschmack vielleicht ein bisschen verfeinert, man liest ein bisschen analytischer, man merkt, was ein Schriftsteller, Schriftstellerin macht, also welche Techniken. Das ist einerseits, hat man ein grösseres Vergnügen dran, weil man wirklich auch die Qualität erkennt. Andererseits ist es nicht mehr das totale Eintauchen, wo ich als Kind sogar in einem Mickey-Maus-Heft erleben konnte. Und das, wenn ich das heute anschaue, denke ich, um Gottes Willen, das ist ja nichts. Aber trotzdem hat man sogar in so einem Heftchen versinken.
Aber der Kopf liest heute mit.
Mehr, ja, weil ich glaube einfach, es ist ja in vielem so, auch bei, sagen wir, beim Essen oder so. Fischstäbli als Kind, das ist etwas vom Grössten und später ist es dann vielleicht eine Art Schocke und die ist raffinierter als ein Fischstäbli. Aber man schmeckt es auch anders. Es ist nicht mehr das Erlebnis von dem wahnsinnig tollen Essen, sondern es ist mehr so ein analytisches Analysieren von Geschmäckern und Geniessen von Gegensätzen oder was auch immer. Wir werden älter. Ist so. Alles gut.
Die zwei Bücher, die heute vor uns liegen, wenn wir jetzt die Zeit wieder ein bisschen vorspulen um ein paar Jahrzehnte, dann sind das für viele Leserinnen und Leser, vielleicht ist es wie Fischstäbli, für viele aber auch wie ein Artischocken. Auf jeden Fall beide ein Genuss zum Lesen. Das sind die beiden neuen Kinder- und Jugendbücher von euch. Das eine, das ist eben von euch, Eva Rottmann, Fucking Fucking Schön, das, was gerade der Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen hat, der diesjährige, wo dazu noch einmal ganz herzliche Gratulation. Und das andere ist von Peter Stamm, Otto von Irgendwas. Auf das kommen wir dann auch gerade zu reden. Eva Rottmann, es ist nicht euer Erstpreis, den ihr gestern bekommen habt. Ihr habt unter anderem schon letztes Jahr den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Gerade letzte Woche ist herausgekommen, dass ihr auch für den diesjährigen Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis nominiert seid. Also ihr seid schon vielfach für eure Arbeit ausgezeichnet worden. Ihr lebt mit euren Kindern in Zürich, schreibt Theaterstücke, Prosa, arbeitet auch als Literaturvermittlerin in Schulklassen und Fucking Fucking Schön ist eben euer drittes Jugendbuch. Und es geht drin um die ersten sexuellen Erfahrungen von fiktiven Jugendlichen. Ist es das ein Buch, das ihr als Jugendliche gerne selber gelesen hättet?
Ja.
Und wieso?
Ja, weil ich glaube, also ich mag mich aber erinnern, dass ich später dann nach meinem Leseknick so alles, was mit dem Thema zu tun hat, hat mich irgendwie, also das hat mich wahnsinnig interessiert und es hat so ganz wenig gegeben und es ist oft so immer so angedeutet worden und dann weiß man nicht, was hinter der Tür passiert ist und
man traut sich ja auch nicht so zu fragen,
darüber
zu reden als Kind oder als Jugendliche.
Ja, oft mal nicht, ja, und ich glaube halt, dass das ist einfach ein Thema, wo das erste Mal im weitesten Sinn, also das ist wirklich für mich ein sehr weiter Begriff. Also das erste Mal kann auch das erste Mal sein, wenn jemand deine Hand nimmt. Das ist ja auch ein Moment, wo im ersten Mal berührt dich jemand oder ja, bist du das erste Mal verknallt oder das sind einfach sehr intensive Erlebnisse und ich habe irgendwie gedacht, es gibt wenig Literatur, wo wirklich reingeht in das Thema und ich will über das schreiben, ja. Und sicher hätte ich das gerne gelesen, glaube ich schon, ja.
Ich glaube eben, was das Buch unter anderem ja auch auszeichnet, ist, dass es eben über die Emotionen erzählt. Es ist nicht ein Sachbuch oder ein Aufklärungsbuch, sondern es geht wirklich ums Empfinden und ganz unterschiedliche Arten von Empfinden. Und ich glaube, das ist eben etwas, was das Buch ganz wesentlich auszeichnet. Was es heisst, Preise zu gewinnen, das wisst auch dir gut, Peter Stamm. Unter anderem ist euch 2018 der Schweizer Buchpreis verliehen worden. Ihr seid auch einer der bekanntesten Schweizer Autoren. Und auch euer Werk, das ist sehr vielseitig. Ihr seid seit 1990 freier Autor, habt mehr als ein Dutzend Hörspiele geschrieben, Romane, Erzählsammlungen, ein Band mit Theaterstück. Und Kinder- und Jugendbücher sind auch gar noch nicht dabei. Ich glaube, es sind mittlerweile 7.
Ja, 7.
Das Neueste heisst eben Otto von Irgendwas. Das ist eine Geschichte über einen Bub, der ganz allein in einem Schloss lebt und ein bisschen aus der Zeit ist. Ein Buch für Kinder ab 8. Und die Aufmachung, die hat mich ein bisschen an ein Erich Kästner Buch erinnert. Ich weiss nicht, ist das beabsichtigt?
Die Aufmachung ist vom Zeichner, vom Ole Könneke, der hat das gemacht. Und ich habe mit ihm darüber geredet, weil das haben viele gesagt, auch das Gell, das ist das typische Erich Kästner Gell.
Man muss vielleicht sagen, es ist so unterteilt. Oben ist es weiss, mit dem Schriftzug vom Autor und dem Titel und unten dran nachher eben in einem Gelb gehalten und eben auch die Zeichnung damutig eben erinnert ihm ein bisschen an Erich Kästner.
Ja, aber er hat gesagt, er hat gar nicht an Kästner gedacht, das ist wirklich seine Idee gewesen. Aber natürlich haben wir das Bild alle im Kopf. Von dort ist es vielleicht schon irgendwie eingeflossen. Ja.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen für einen Otto?
Die Idee ist ganz alt, die ist etwa 20 Jahre alt. Und ich habe das dann irgendwann wieder vorgenommen, geschaut, was, manchmal schaut man so in der Schublade, was man da so hat und ob man noch etwas machen könnte. So wie mit beim Kochen, wenn man sagt, oh, da haben wir noch Randen. Jetzt müssen wir mal etwas mit den Randen machen. und es ist einfach, ja, es ist trotzdem nicht weitergegangen. Ich hätte angefangen zu schreiben und dann bin ich stecken geblieben und dann hatte ich eine Idee gehabt. Ich hatte sonst gerade ein Schwierigkeiten gehabt mit Schreiben, mit einem Projekt für Erwachsene. Und habe dann etwas gesucht zu machen und dann mit dem viel Spass gehabt.
Aber es heisst nicht, dass es einfacher ist, für Kinder und Jugendliche zu schreiben?
Das ist anders, nicht einfacher, aber anders. Das ist eine andere Art von Schreiben, wie auch für Theaterschreiben etwas anderes ist.
Wie denn anders? Inwiefern anders?
Bei mir spielt, glaube ich, Fantasie eine grössere Rolle beim Schreiben für Kinder. Also, es ist mehr, ich mache auch mehr Quatsch, mehr Wortspiel, mehr, sie sind auch lustiger als meine Erwachsenenbücher. Aber die Sprache, die Arbeit an der Sprache ist eigentlich genau die gleiche. Also, ich lese die genauso viel, ich tue meine Texte immer 20, 30 Mal durchlesen. Das mache ich bei dem genauso und schleife an jedem Wort und an jedem Unter oder Komma. Es ist nicht weniger sorgfältig gearbeitet.
Es ist ein sehr humorvolles Buch auch, wo man wirklich auch so ein bisschen in die Gedankenwelt von dem Otto hinein sieht, wo auch ein bisschen eine skurrile Figur ist. Eben, er trägt einen Knickerbocker, er hat ein Monokel. An einem Ort heisst zum Glück ist es keine Brille, sonst suche ich noch weniger. Und das zeigt eben auch so ein bisschen der Humor, der einem reinzieht, sicher auch, neben aber auch ganz aktuellen Themen, die ihr ansprecht. Und bevor wir ein bisschen näher darauf eingehen, nimmt es mich Wunder und die Frage geht vielleicht gerade an euch beide. Wie findet man denn überhaupt Themen, die junge Menschen interessieren?
Also ich kann das jetzt einfach auf das Buch bezogen beantworten. Ich habe in den Jugendbüchern vorher ich hätte einfach sehr gerne über das erste Mal geschrieben, in beiden Geschichten. Ich denke, das wäre irgendwie schön, wenn das an der Punkt wird kommen, weil ich glaube, das ist einfach ein Thema, wo in der Zeit interessiert. Und mich hat es auch selber interessiert, ob ich das kann. Also ich glaube, das ist eines der schwierigsten Themen, zum drüber schreiben. Und ich hätte einfach gerne drüber geschrieben, aber es hat wie nicht in die Geschichte reingepasst. Ich habe es versucht, aber es hat einfach nicht gepasst. Und dann habe ich beim dritten Buch habe ich gedacht, okay, ich schreibe einfach nur über das Thema. So. Und ich habe einfach gemerkt, ich merke das ja zum Beispiel bei Lässigen, also bei dem Buch jetzt, dass ich habe so viel Aufmerksamkeit. Das ist wirklich entweder Totenstille oder es gibt so Leute, die es gar nicht aushalten und dann redet sie miteinander, aber sie sind
kippelig werden.
Ja, weil sie so verlegen macht, aber sie sind voll da und sie sagen so gutes Zeugs und ich nehme das natürlich schon aus meinen Begegnungen auch mit Jugendlichen, aber natürlich auch aus meiner eigenen Erinnerung und ich bin ein Mensch, ich beobachte und ich nehme Sachen wahr und das kommt dann irgendwie.
Ja, bei mir sind ich habe ja nie thematische Bücher, es sind einfach Geschichten und es sind mehr eigentlich Figuren, die auftauchen und dann mache ich es eigentlich wie bei Erwachsenenbüchern, dass ich einfach die Ausgangssituation habe und schaue, was passiert. Und also ich habe nie einen Plan, was in diesem Buch passiert. Und eben manchmal geht es dann nicht weiter, wie beim Otto vor 20 Jahren. Und manchmal geht es weiter und dann wird etwas draus. Aber die Ideenfindung ist eigentlich ähnlich. Ich kann nie wollen, über ein bestimmtes Thema schreiben. Nicht, dass das schlecht ist oder so, es ist einfach nicht meine Art von Schreiben.
Ist es so, das hört man ja öppe von Autorinnen und Autoren, die sagen, ja, die Figuren nehmen fast ein bisschen ein Eigenleben an. Also, die gibt's einfach irgendeinisch und nachher muss ich eigentlich nur noch, aufschreiben, was es die mir diktieren oder wie sie sich verhalten. Ist der Otto auch so ein Fall?
Der Otto auf jeden Fall, ja. Die, sie sind lebendig und kommen dann auch einen Charakter rüber. Am Anfang kennt man die gar nicht so gut und dann sagen sie aber Sachen oder machen Sachen und es klingt immer ein bisschen exotischer als es ist. Ich glaube, das machen viele Leute im Kopf. Stellt man sich ja auch manchmal Sachen vor oder mit der Person, die man nicht gut kennt, was die machen in dieser Situation oder so. Es ist nicht so esoterisch, wie das klingt. Aber klar, das muss schon passieren. Wenn das nicht passiert, dann bleiben es halt so Papierfiguren.
Lassen wir doch vielleicht gerade schnell in das Buch rein, dass wir den Otto auch ein bisschen näher lernen kennen. Ich habe es schon gesagt, es geht um einen Bub, der ganz allein in einem Schloss lebt. Er hat Knickerbocker, er hat ein Monokel, kennt außerhalb vom Schlosspark eigentlich nicht viel, bis er dort die Enkelin vom Schlossgärtner lernt kennen und die ihn kurzerhand mitnimmt in ihr Schloss, ins Baumhaus. Und das verändert dann am Otto sein Leben ganz radikal.
Genau, ich lese einfach den Anfang. Otto hieß nicht nur Otto, er hieß Otto von irgendwas, weil seine Familie mal irgendwas gewesen war. Aber daran erinnerte sich Otto nicht oder er hatte es nie gewusst. Schon sein Vater hatte Otto von irgendwas geheißen, sein Großvater auch und ebenfalls sein Urgroßvater und immer so weiter bis in die dunkle Vergangenheit der Ur-Ur-Ur-Ottos. Von seiner Familie war nicht viel mehr übrig geblieben als das Schloss, in dem Otto wohnte und er selbst. Und im Ballsaal ganz viele Gemälde von allen alten Ottos vor ihm. Sie trugen Fantasieuniformen mit goldenen Tressen und Knöpfen und bunten Orden. Irgendwann würde dort auch ein Bild von ihm hängen. Otto wohnte allein im Schloss. Früher hatten auch seine Eltern hier gewohnt, aber das war lange her. Otto hatte vergessen, weshalb sie nicht mehr hier wohnten, oder hatte es nie gewusst. Jedenfalls wohnte er allein im Schloss, seit er sich erinnern konnte. Bis auf sein Personal natürlich. Das Schloss hatte alles, was es brauchte und auch ein paar Sachen, die es nicht brauchte. Einen Spiegelgang, den Ballsaal mit den vielen Ottos, mindestens 10 Schlafzimmer, eine Bibliothek und einen Rauchsalon, ein Musikzimmer, eine riesige Küche mit gusseisernem Herd und Kupferpfannen und eine geräumige Speisekammer voller Vorräte. Es gab auch ein Audienzzimmer, in dem Otto Gäste empfangen hätte, wenn er Gäste empfangen hätte, und ein Kontor. Das war das Büro, in dem Otto jeden Tag sein Geld zählte. Das Geld lag in einem großen Tresor zusammen mit dem Silberbesteck und dem Familienschmuck und alten Dokumenten über seine Familie und dem Kassenbuch, in das Otto alle Ausgaben eintrug. Einnahmen gab es leider keine, weshalb er jeden Tag etwas weniger Geld zählen musste. Aber vorläufig und noch eine ganze Weile würde es reichen. Das Schloss war von einem weitläufigen Park umgeben mit Wasserbecken und Hecken, Skulpturen von Engelchen und künstlichen Felsen, kleinen Grotten, einem Labyrinth und einem Küchengarten. Andere Kinder gingen in die Schule, gingen ins Schwimmbad, waren bei den Pfadfindern oder besuchten das Fußball- oder das Handballtraining. Für all diese Dinge hatte Otto keine Zeit. Das Schloss machte viel Arbeit und das Personal machte noch mehr Arbeit, auch wenn es eigentlich dazu da war, Otto die Arbeit abzunehmen.
Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir ist jetzt gerade wieder so gegangen, als ich das gehört habe. Was das Buch auszeichnet, Otto von irgendwas, ist eben der Witz, der Humor, aber das auch sehr empathische, so wirklich sich so das Reinversetzen in die Welt von einem Kind und aus ihrer Perspektive das Ganze anschauen. Wie macht man das als Autor?
Also gut, wir müssen uns ja immer in andere Figuren reinversetzen, ob man für Erwachsene oder für Kinder schreibt. Und von dort her ist es eigentlich nicht so, es sind eher bestimmte Typen, wo ich jetzt Mühe hätte, mich hineinzuversetzen. Also, und zwar egal, ob Erwachsen oder Kind. Aber, ich glaube, der Otto ist mir nicht so fremd. Von dort ist es relativ einfach. Ich sage nicht, ich bin der Otto, aber.
Aber hat es Parallelen?
Ja, sicher, ja.
Was wären denn die zum Beispiel?
Also, das sehen Sie im Radio nicht, aber ich habe auch einen Knickerbocker an. Nein, das stimmt ja nicht. Nein, aber
ein Monokel hat er nicht?
Nein, das habe ich nicht. Er ist auch ein bisschen ein verträumter, nicht verschupft, aber so ein bisschen träumerischer, ja. Und das bin ich schon auch als Kind.
Und eigentlich ist ja auch sehr eine schöne Geschichte über Freundschaft, über Offenheit.
Ja, er ist natürlich sehr allein. Das ist ihm gar nicht so bewusst, glaube ich. Aber er ist natürlich immer nur mit den Angestellten, die er aber alle muss zahlen dafür, dass halt für ihn arbeitet. Und, mich tut es mal, wenn ich so Kinder beobachte, es gibt so viele, die so zurückgezogen sind und nur noch auf ihren Handys Sachen machen. Und von dort her finde ich schon, dass rausgehen, Leute kennenlernen, das ist jetzt das Thema vom Buch, aber es ist auf eine Art, es ist auf jeden Fall etwas, was im Buch passiert, ja.
Ja, und es ist ein Buch, das einem bei der Lektüre, und mir ist es so gegangen, schon auch berührt, weil es eben auch ein bisschen eine traurige Geschichte ist. Eben, der Otto ist einsam und er hat zwar für jedes Bedürfnis irgendeinen Angestellten oder eine Angestellte, jemanden, der ihm kocht, jemanden, der ihm Fechtunterricht gibt, aber am Schluss ist er eben gleich allein und das wird ganz fein angedönt in so paar Sätzen, dass er eben niemanden hat, der ihn zudeckt, zum Beispiel zur Nacht. Und das ist etwas, was ihm eben auch sehr berührt beim Lesen.
Er hat sogar mal einen Sommelier gehabt, wenn wir gerade in Cantina del Vino sind, aber der ist dann rausgestrichen worden vom Verlag.
Das kommt dann vielleicht im zweiten Teil, wenn er ein bisschen älter ist. Nehmen wir doch auch gerade das Ohrfall von eurem Buch, Eva Rottmann, Fucking Fucking Schön. Das ist ganz ein anderes Thema. Es ist ein Buch, das aus 10 Geschichten besteht. Und eben, wir haben es vorhin schon ein bisschen angedönt. In jeder Geschichte geht es ums erste Mal. Also um einen ersten Kuss, um das erste Mal masturbieren, um einen ersten Geschlechtsverkehr. Aber es geht auch um Pornos oder um ungewollte Berührungen. Und erzählt werden die Geschichten eben von fiktiven Jugendlichen. Und beim Lesen taucht man wirklich tief ein in die Gefühls- und Gedankenwelt.
Genau, ich lese, oder?
Sehr
ich
gerne.
Lese einen Auszug aus einer Geschichte. Sie wird erzählt vom Yasin. Er ist zusammen mit der Leila. Ich habe noch nie in meinem Leben Titanic gesehen, was Leila für eine Bildungslücke hält und weshalb sie so lange auf mich eingeredet hat, bis ich diesem Filmabend irgendwann zugestimmt habe. Und in diesem Moment würde ich tatsächlich alles für Leonardo DiCaprios Milchbubi-Face auf dem Bildschirm geben, von mir aus sogar in Nahaufnahme und Slow-Motion. Natürlich denke ich darüber nach, wie es wäre, mit Leila zu schlafen. Ich denke 24/7 darüber nach, wenn ich ehrlich bin. Ich will mit ihr schlafen. Es gibt nichts, das ich lieber tun will. Wenn ich bei mir zu Hause unter der Bettdecke liege und mir die Sache vorstelle, ist alles klar. Meine Hände wissen Bescheid. Ich mache genau die Dinge, die Leila gefallen, bin aufmerksam, safe, einfach der geilste Typ, den man sich denken kann. Das sagt mir Leila dann noch immer. Du bist so anders als die anderen Jungs, sagt sie. Bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich nicht gewusst, dass Sex so gut sein kann. In meinem Kopf, sagt sie das, meine ich. Also wenn ich mir vorstelle, wie wir miteinander schlafen. Kurz bevor ich komme und sich das Sperma auf meiner Flanellbettwäsche verteilt. Die Bettwäsche habe ich, seitdem ich ein Kind bin. Sie ist grau und es sind kleine Roboter darauf gedruckt. Die Spermaflecken dazwischen passen ins Farbkonzept, aber es ist mir trotzdem peinlich, wenn meine Mutter die Bettwäsche abzieht, bevor ich es selbst erledigen kann. Bisher hat mein komplettes Sexleben unter dieser Bettdecke stattgefunden. Und so wie ich mich gerade benehme, wird sich daran wahrscheinlich auch nicht so schnell etwas ändern. Leila wird ihren Freundinnen erzählen, was für ein Schlappschwanz ich bin. Sie wird mich verlassen. Ich werde unter meiner Roboterbettdecke liegen, ein paar neue Spermaflecken produzieren und ziemlich viel weinen. Darauf wird es hinauslaufen. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich meine, die ganze Stadt fragt sich wahrscheinlich schon seit 10 Wochen, was Leila mit mir will. 10,5 Wochen, um ganz genau zu sein. Seit 10,5 Wochen gibt sich Leila, das wahrscheinlich heißeste Mädchen der nördlichen Hemisphäre, mit mir ab. Niemand versteht das. Am wenigsten ich selbst.
Ja, man taucht tief ein in die Gedanken- und Gefühlswelt von diesen Jugendlichen, die hier ihre Geschichte erzählen. Und was auch sehr schön ist an diesem Buch, es gibt ganz individuelle Stimmen. Also eben, das ist jetzt die Stimme vom Yasin gewesen. Da gibt es aber auch andere Stimmen, die sehr rau und unverblümt sind oder auch wieder schwärmerisch oder so pseudolässig und abklärt. Also die Palette, die ist sehr gross. Und mir nimmt es Wunder, Eva Rottmann, wie findet man auch in die individuellen Stimmen?
Ja, das ist ein, also bei mir ist das immer ein sehr langer Prozess. Also ich fange so an mit einer Idee von einer Figur und das Gang so mit der durch die Welt und am Anfang ist das recht so wie ein Holzschnitt und recht roh und sehr einseitig und es hat keine Ambivalenzen und irgendwann also ich mache das ganz fest über die Sprache, also wie redet die Figur, also das ist vielleicht, weil ich vom Theater komme, aber ich rede dann auch laut beim Schreiben, ich probiere das aus, wie schwätzt die und was braucht die für Wörter, was ja, das gibt's ja auch im richtigen Leben. Es gibt Menschen, die viel reden, es gibt Menschen, die schnell reden, eine bestimmte Sprache haben und das ist Teil vom Charakter, oder? Das, also, ich finde den Weg über das und ich suche nach dem lang. Aber irgendwann passiert das und dann sind sie da und das Buch habe ich einfach ganz schnell geschrieben, weil ich all die Menschen da innen schon kennt habe.
Ihr habt gegenseitig eure Bücher ja gelesen, also dir, Eva Rottmann, Otto von Irgendwas und dir, Peter Stamm, Fucking Fucking Schön. Was habt ihr gedacht beim Lesen?
Ich habe einfach immer gedacht, ich würde mich das nicht getrauen. Und es wäre vielleicht auch wirklich, wenn ein Mann das würde schreiben, wäre es vielleicht auch problematischer. Könnte ich mir vorstellen, dass man eher würde sagen, ja, ein Mann, der sich so mit Sex von jungen Leuten befasst, das hat so ein bisschen ein Geschmäckchen, würde die Schwaben sagen. Also ich bewundere auch den Mut, das zu machen. Und ich finde es wichtig, ich finde es toll. Natürlich eben, wir haben ja, da gehört so viele Geschichten von Leuten, die sagen, oh, meine Eltern haben ein Buch gehabt, die haben die Sexualität für Eheleute oder so, wo es dann heimlich gelesen haben. Oder der Eintrag über Beischlaf im Lexikon oder so. Also man hat ja immer zu wenig Informationen als Jugendliche und mag nicht fragen. Und dann ist es toll, dass es so Bücher gibt.
Otto von Irgendwas, das ist ein Buch, das ich mir gut vorstellen kann, dass man das vorliest. Ihr habt es auch gelesen, Eva Rottmann. Was ist euer Eindruck?
Ich habe es gelesen. Ich habe es auch meinem Sohn vorgelesen. Wir haben sehr viel Spass gehabt, wir haben sehr viel gelacht. Meine Lieblingsstelle ist die Zeitmaschine-Stelle. Also es gibt so eine Stelle, wo sie findet eine Zeitmaschine. Darf ich das spoilern? Ja. Sie findet eine Zeitmaschine im Keller vom Schloss und dann ziehen sie ja so einen Hebel und dann sagt eine Figur, ich weiß, sagt etwas und die andere sagt, nein, Zeitmaschine gibt's nicht, das gibt's nur in Büchern. Und dann zieht er nochmal am Hebel und dann sagt die Figur wieder, Zeitmaschine gibt's nicht, das gibt's nur in Büchern. Und ich habe beim ersten Lesen gedacht, ah, das ist ein Druckfehler, das ist einfach zweimal, ja, das passiert ja, Druckfehler. Und dann stellt sich aber heraus, dass das die Zeitmaschine ist, wo so nur ganz kurz funktioniert, nur so ein paar Sekunden. Das habe ich super gefunden.
Aber nach der Lesung da oben ist ein älterer Herr zu mir gekommen und hat gesagt, es gibt übrigens wirklich Zeitmaschinen. Und da hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben, die aber nicht funktioniert hat. Also wir werden es nie wissen.
Wer weiß? Vielleicht kommen wir mit dem Geheimnis noch irgendwann auf die Spur. Ihr seid beide renommierte Literaturschaffende und schreibt Kinder- und Jugendliteratur auch schreiben. Was ist es denn, was euch an dieser Art von Literatur besonders interessiert?
Also, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich überhaupt nie an das gedacht. Also wirklich nicht. Es ist einfach, es sind einfach Menschen, sie erleben etwas, ja, es sind Bücher, es sind einfach Bücher, es sind Geschichten, es ist Literatur, oder? Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Erfolg mit meinen Büchern und dann ist eine von der meistgestelltesten Fragen, die ich bekomme, ist, warum schreiben sie für Kinder und Jugendliche? Und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, dass ganz viele Erwachsene, das ist so weit weg, die Kinder- und Jugendwelt, und wie kann man sich denn für das interessieren? Das ist so befremdlich für viele, glaube ich. Und für mich ist das gar nicht gewesen, aber seitdem ich die Frage immer wieder bekomme, und am Anfang habe ich dann wie so ganz brav versucht, auf das zu antworten oder so, ja, und irgendwann habe ich so gemerkt, nein, also wenn ich schreibe, dann denke ich nicht an das. Also ich schreibe nicht für Jugendliche. Also ich stelle mir das nicht vor. Das ist, ich schreibe aus der Perspektive von Jugendlichen, oder? Das ist eine Frage von der Perspektive. Und ich glaube, das macht ja jede Literatur. Du wählst eine Perspektive, du entscheidest dich für eine bestimmte Figur. Und dann gehst du in die Lebenswelt rein und du erfindest das. Und für mich ist das einfach, manchmal sind es Jugendliche. Aber ich kann auch schon Theaterstück geschrieben, wo erwachsene Figuren erzählen. Und ich finde, also ich habe, in meinem Kopf ist das gar nicht so eine Trennung oder ich mache das nicht. Das kommt wirklich jetzt von außen. Und ich finde aber, das Buch zum Beispiel, das ist auch für Erwachsene. Es ist ja einfach, es sind Geschichten, es ist eine bestimmte Perspektive, es ist einfach in dem Fall die Perspektive von jungen Menschen. Wenn du dich für die Perspektive interessierst, dann lies es doch. Also ich behaupte auch nicht, dass das alle Jugendlichen interessiert. Es gibt vielleicht viele Jugendliche, die können gar nicht mit dem anfangen, aber vielleicht bist du 60 und hast irgendwie noch Erinnerungen oder bist du gerade mit dem Thema, hast vielleicht Enkelkind oder keine Ahnung, aus irgendeinem Grund interessiert dich das, dann ist es einfach Literatur. Es ist nicht nur für. Und das ärgert mich manchmal, muss ich schon sagen, weil es wird so, ja, es ist, ja.
Und ich glaube, eben dieser Zugang, das spürt man auch als Leserin oder als Leser, dass es eben auf Augenhöhe ist. Man hat in beiden Büchern nie das Gefühl, da ist jetzt jemand Erwachsenes, der quasi runterschaut auf jemanden, der weniger Lebenserfahrung hat. Und das ist vielleicht das Geheimnis, dass man eben sich gar nicht unbedingt überlegt, für wer schreibe ich jetzt. Obwohl, Peter Stamm, bei einem Buch, Otto von irgendwas, da muss man ja fast ein bisschen jüngeres Publikum im Blick haben.
Ja, ich würde das schon unterstützen, was Eva sagt. Ich stelle mir jetzt auch nicht vor, ich sitze im Kreis von ein paar Zehnjährigen und erzähle denen eine Geschichte, sondern es ist wirklich, ich schlüpfe dann in die Haut von dem Otto, dann bin ich halt 10 oder 9 oder wie alt das auch ist, und denke dann mit seinem Kopf und haben die Interesse, die er hat. Es ist ein bisschen Theaterspielen. Und dann kommt manchmal der Verlag und dort, es geht ja noch weiter, es ist ja nicht nur Kinder und Erwachsene, es ist ja auch noch für welche Altersklasse, und ich sage immer, ich habe keine Ahnung. Weil ich schreibe nicht für eine Altersklasse, ich habe nicht 8 bis 10 oder 10 bis 12. Oder. Und ich glaube, wo ich die Astrid Lindgren-Bücher zum Beispiel wieder vorgelesen habe, oder den Krabat von Preußler, meinen Kind, die Bücher lese ich so spannend wie Erwachsenenbücher. Das sind einfach toll geschriebene Bücher. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, ob es qualitativ verhebt. Und dann kann man eigentlich kreuz und quer lesen.
Ja, und im besten Sinn ist es ja eben nachher etwas, was man vielleicht auch zusammen lesen kann, was man eben vorlesen kann, oder wo nachher für Gespräche sorgt zwischen Kind und Erwachsenen, wo man vielleicht über eine Geschichte auch zu einem Thema kommt, wo man vielleicht gar nicht unbedingt so draufgekommen wäre. Können wir uns denn jetzt freuen irgend auf einen zweiten Band vom Otto Peter Stamm oder auf ein weiteres Buch, Eva Rothmann?
Ja, ich bin eigentlich kein Fan von Serien, aber im Fall vom Otto habe ich wirklich dann mit der Verlag gefragt, ob ich es zweites schreibe, und es ist so ein bisschen angelegt im Buch, dass es eine Fortsetzung geben könnte an einem anderen Ort, und ich denke, also ich habe den Vertrag unterschrieben, ich muss es schreiben. Ja.
Dann sehen wir lang heute in einem Jahr wieder hier im Buchzeichen.
Ich weiss es ehrlich gesagt noch nicht. Also, ja, ich weiss es gerade noch nicht.
Dann lassen wir das offen und sind gespannt und freuen uns auf die nächsten Ausgaben von den Solothurner Literaturtagen. Herzlichen Dank, dass ihr hier bei uns seid, Peter Stamm und Eva Rothmann, dass ihr an unserem Tisch gesessen seid und über die Kinder- und Jugendbücher geredet habt. Merci vielmals.
Das war eine Sonderausgabe von unserer wöchentlichen Literatursendung Buchzeichen. Und sie ist aufgezeichnet worden am letzten Sonntag an den Solothurner Literaturtag, moderiert hat Britta Spichiger. Wenn Sie noch mehr Lust haben auf Literatur, heute am Abend ab 20 ab 10 diskutiert der Literaturclub im Fernsehen. Unter anderem geht es um ein neues Krimi-Genre aus Japan.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch. Listen, boy, I don't wanna see you let a good thing slip away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always
months old. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. To accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you've got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. And that's only one good way to reassure. Tell her about it, let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it every day before you leave. Pay her some attention, give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying, just because you haven't spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you.
Yeah, she put her trust in
you. But a girl like that won't tell you what you should do. Tell her about it, tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it, tell her all your crazy dreams. Let her know you need her, let her know how much you mean.
Sie hat ihr ein Zeugekarre gepackt, dann vor 3 Jahren. Ist einfach ab in die Berge, ein Job sucht an ein Bar. Steht nächtelang am Tresen oder zockt durch im Schnee. Zapft Bier für die Leute, zwei kommen und wieder gehen.
Das ist
dass du da daheim bist. Und sie bleibt für ewig hier, weil sie ein Schneentick ist.
Schweizer Musik, Ryan The Rice, Wings of Love. Gerade im Nachtclub, etwa in einer Viertelstunde, legen wir den Rückwärtsgang ein. Wir fahren los, aber zurück bei den Erinnerungen mit diesen Autos, die eben mehr gewesen sind als einfach nur Blech. Ich frage Sie heute, welches Fahrzeug hat vielleicht Ihre Geschichte prägt? Der Käfer vom Vater oder irgendein so ein Klapperding, der Traumwagen, den Sie nie hatten? Etwa in einer Viertelstunde, wie gesagt, frage ich Sie, welches Auto werden Sie garantiert nie vergessen?
My woman of gold, and she's not very old, uh-huh. Well, she's my woman of gold, and she's not very old, uh-huh. I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. Well, she ain't a witch, and I love the witch twitch, uh-huh. I ain't a witch and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love and my pleasure gloves, uh-huh. Well, she's faster than most and she lives on the coast, uh-huh. Well, she's faster than most and she lives on the coast, uh-huh. Two-penny prince and I give her hot love, uh-huh. Take down Eva. She
Nachrichten von SRF um 9 mit Roger Brändlin. In der Arbeitswelt lassen sich zunehmend Angestellte wegen psychischer Probleme krankschreiben. Das zumindest stellen die Behörden im Kanton Zürich fest. Dadurch würden der Zürcher Wirtschaft Kosten von über 2 Milliarden Franken im Jahr entstehen. Die Zürcher Regierung hat nun ein Projekt vorgestellt, bei dem die Arbeitsinspektorate bei ihren Betriebskontrollen mehr auf die psychische Gesundheit der Angestellten achten sollen. Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh übte bei der Präsentation des Projekts Kritik am Bund. Die Vorgaben aus Bern, was Arbeitsinspektorate kontrollieren müssten, entsprechen nicht mehr der heutigen Arbeitsrealität. Die FDP-Politikerin fordert, dass die Vorgaben und damit auch die Finanzierung angepasst würden. Bisher konzentrieren sich die Kontrollen der Arbeitsinspektorate darauf, ob die Arbeitszeiten eingehalten werden, ob die Unfallverhütung genügt oder dass es keine Schwarzarbeit gibt. Im Walliser Lötschental ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Am kleinen Nesthorn oberhalb des verschütteten Dorfes Platten ist es auch heute zu kleineren Felsabbrüchen gekommen. Räumungsarbeiten seien deshalb aus Sicherheitsgründen weiterhin nicht möglich, teilt der Führungsstab mit. Der Wasserstand des gestauten Sees hinter dem Schutzkegel habe sich mittlerweile eingepegelt. Die Lonza fließe in erwartetem Maße ab. Ins Ausland. US-Präsident Donald Trump wird Ende Juni in die Niederlande reisen und dort am NATO-Gipfel teilnehmen. Das hat Trumps Sprecherin angekündigt. Zwischen den USA und den anderen Staaten des Verteidigungsbündnisses gibt es einen Konflikt um die Militärausgaben und auch um die Unterstützung der Ukraine. In der Nacht auf morgen erhöhen die USA die Zölle auf Stahl und Aluminium. Die Zölle werden wie angekündigt von 25 auf 50% verringert.